Liebe Zuhörer und Unterstützer, heute begrüße ich euch mal zu einer Wertschätzung der besonderen Art. Zu einer Wertschätzung nämlich, die ich als Monolog vortragen werde. Und dann werde ich in diesem Podcast gar nicht so wie sonst immer erstmal das betreffende Spiel vorstellen, seine Bestandteile erklären und am Ende Kritik üben oder ein Urteil fällen. Nein, meine Meinung will ich dieser Folge voranstellen. Ich mag Yakuza Zero. Von ganzem Herzen. Ich finde dieses Anfang 2017 für die PS4 erschienene und jüngst am 1. August auch für den PC portierte Actionspiel ist der perfekte Einstieg in Segas Spielereihe, die in unseren Breiten bislang ein Nischendasein führte. Und deshalb folgt jetzt eine ganz persönliche Empfehlung. Ich werde euch hoffentlich gut vermitteln, was Yakuza Zero ist, wie es sich in die Reihe einordnet, wieso ich diese Spiele so schätze und wieso ich finde, dass man einfach mal eins davon erlebt haben muss. Also dann, auf nach Japan, auf nach Kamurocho. Kamurocho ist ein fiktiver Rotlichtbezirk in Tokio. Er ist nur einige Häuserblocks groß. Er besteht aus Shoppingmeilen, Parkhäusern, verwinkelten Gassen und all den Sehenswürdigkeiten, die auch im realen Rotlichtviertel Tokios, Kabukicho, zu finden sind. Die Straßen brummen vor Aktivität, Bars, Restaurants, Geschäfte, Spielhallen und Pachinko-Läden werben mit Neon-Reklame für ihre Dienste. Hostess-Clubs, Telefondating, Glücksspiel und Ölwrestling bedienen die etwas verruchtere Kundschaft. Dieses Stadtviertel ist der Ankerpunkt der Yakuza-Reihe. Mit seiner bescheidenen Größe von deutlich unter einem Quadratkilometer ist es eine der kleinsten offenen Spielwelten da draußen. Dafür kehren wir in jedem Yakuza-Teil nach Kamurocho zurück. Serienveteranen haben miterlebt, wie dieses Viertel immer moderner wurde, wie es sich entwickelt hat, und Zyniker sehen darin, völlig zu Recht, ein krasses Recycling seitens der Entwickler. Man stelle sich vor, jedes GTA würde in Liberty City spielen. Yakuza Zero ist nun zwar eines der neueren Spiele der Reihe, aber es ist gleichzeitig ein Prequel. Es spielt im Jahr 1988 vor allen anderen Serienteilen in einer Zeit des wirtschaftlichen Booms in Japan. In einer Zeit, wo Smartphones und das omnipräsente Internet als Massenmedium Zukunftsmusik sind, in einer Zeit der schrillen Mode und seltsamen Frisuren. Und alle haben Geld. Geld regiert die Welt, was sich auch in den Spielmechaniken widerspiegelt, doch dazu später mehr. Kamurocho jedenfalls ist ein Ort, an dem Geld ausgegeben und wo es verdient wird. Wo das Nachtleben floriert und wo hinter jedem Deal irgendwo die japanische Mafia steckt. Die Yakuza. Das Spiel beginnt in einem kleinen, verlassenen Hinterhof, wo unser Spielheld Kiryu Kazuma, ein 20-jähriger Handlanger des im Viertel sehr präsenten Dojima-Yakuza-Clans, seine Kundschaft bedient. Kiryu kann mächtig austeilen und deswegen arbeitet er für seine Organisation als Geldeintreiber. Seinen heutigen Kunden lässt er grün und blau geschlagen zurück. Und ihr hört es hier schon, das Spiel gibt es nur mit japanischer Sprachausgabe und obendrein nur mit englischen Texten. Ein Kompromiss, den Sega für den weltweiten Release getroffen hat, da diese Reihe außerhalb Japans halt nur eine kleine Fangemeinde hat und weil es extrem viel Text und Dialoge im Spiel gibt. Wer ein Yakuza-Spiel zocken will, egal welches, der muss Englischkenntnisse mitbringen und der muss viele, viele Untertitel lesen. Also, wir spielen einen Yakuza-Schuldeneintreiber und der, also Kiryu, der lernt rasch, dass er ein Problem hat. Denn sein Kunde ist am nächsten Morgen tot. Er wurde erschossen. Kiryu weiß, dass er unschuldig ist und er muss nun die wahren Mörder finden und die Verschwörung aufdecken, die an diesem Mord dranhängt. Die Polizei sucht ihn, er wird mit seinem Clan relativ früh im Spiel brechen. Und seine Stunden sind gezählt, wenn es ihm nicht gelingt, das Rätsel um diesen leeren Hinterhof zu lösen. Denn schnell wird klar, der Typ, der da starb, der war unwichtig. Dieses eine Grundstück jedoch, das ist für die Immobilienhaie der Stadt mehr als ein Menschenleben wert. Hierzu müsst ihr wissen, Kiryu ist trotz seiner zweifelhaften Karriere als Mafiosi ein Bilderbuchheld. Er ist moralisch gefestigt, ehrlich, loyal, stark und immer bemüht, das Richtige zu tun. Ein Ritter in weißer Rüstung praktisch. Er hat auch einen weißen Anzug an, ein schier unbesiegbarer Kämpfer obendrein, der jeder noch so großen Gefahr tapfer gegenübertritt, der seine Fäuste sprechen lässt und am Ende als Sieger dasteht, während seine Widersacher jammern, dass das nicht normal sei, dass jemand so stark sei. Kiryu Kazuma ist ein Klischee auf Beinen, aber als Videospielheld funktioniert er. Er ist der Drache von Dojima, einer Art Japan-Version von Bud Spencer oder Terence Hill. Er verteilt Backpfeifen, er rettet den Tag und niemand kriegt ihn klein. Aber leicht hat er es nicht. Er wird hintergangen, er wird ausgenutzt. Mehrmals im Spiel wird ihm der Boden unter den Füßen weggezogen. Es gibt krasse Twists, es gibt Cliffhanger und es gibt jede Menge Drama und Verschwörungen. Wer hat welche Absichten? Wer meint es ernst mit ihm? Wer nutzt ihn aus? Die Story von Yakuza Zero und auch die der anderen Serienteile ist praktisch eine Art Mafia-Thriller oder Seifenoper. Recht komplex, sehr wendungsreich, teils arg geschwollen vorgetragen und im Kern herrlich japanisch. Die Dialoge werden in den Untertiteln eher wörtlich übersetzt, weshalb all die sprachlichen Eigenheiten des japanischen Storytelling transportiert werden. Das Übererklären einfachster Sachverhalte, das ständige gegenseitige Respekt erweisen, extrem sperrig geschriebene Dialoge, die aber doch im Kern eine interessante Story vermitteln und die, obwohl ich kein Japanisch verstehe, wirklich gut vorgetragen werden. Hier, wie auch anderswo im Spiel, ist es reizvoll, wie anders Yakuza Zero ist. Diese Mafia-Seifenoper erinnert mich an die 90er Jahre, als ich im Fernsehen meine ersten Kontakte mit dem japanischen Kino hatte. Diese Filme waren auch so anders als das, was ich bisher kannte. Und anders meint in dem Fall der Yakuza-Spiele definitiv auch schlechter. Denn großer Gott, schwankt die Qualität der Inszenierung im Spiel. Da gibt es extrem detailreiche Rendervideos mit schicken Charaktermodellen, mit ausdrucksvollen Gesichtern und klasse Animationen. Doch da gibt es auch krude Standbildsequenzen oder Ingame-Cutscenes, die eher zweckmäßig wirken oder ganz übel. Oftmals schaltet das Spiel noch eine Stufe runter und sehr viel Story wird nicht mal vertont, sondern kommt in Form von massig Textboxen daher. Hi. Ein Glück, dass die Story von Yakuza echt spannend ist, auch wenn sie zur Spielmitte einen merklichen Durchhänger hat und für einige Stunden nicht mehr zu bieten hat als, oh, rede doch mal mit Person X und gehe dazu zu Ort Y und das wiederholen wir ein paar Mal. Ab und an wird es aber echt dramatisch und jeder Cliffhanger sitzt, denn das Spiel wechselt im Verlauf seiner 16 Kapitel immer wieder die Perspektive. Wir spielen nämlich nicht nur Kiryu, sondern auch Majima. Majima Goro ist alles andere als ein strahlender Held. Wir lernen ihn in Yakuza Zero bereits als tragische Figur kennen. Nachdem er Teil eines fehlgeschlagenen Mordkomplotts innerhalb der Clan-Hierarchie der Yakuza war, über dieses Komplott erfährt man mehr in Yakuza 4, wurde er gefoltert. Ihm wurde ein Auge ausgestochen und er wurde aus den Reihen des Tojo-Clans verstoßen. Den Rest seines Lebens verbringt er in Sotenbori, einem Vergnügungsviertel in Osaka. Nicht viel anders gestrickt als Kamarucho, es sieht ein bisschen anders aus, es fließt etwa ein Fluss durch dieses Viertel. Majima leitet dort das Grand, ein Kabarett, eine seltsame Stilblüte des japanischen Nachtlebens. In solchen Etablissements bezahlt die männliche Kundschaft Geld, um mit schönen Frauen zu trinken, zu feiern, zu reden und mehr nicht. Das ist immer noch etwas anrüchtig, hier hat auf jeden Fall die Yakuza die Finger im Spiel, aber Prostitution ist es nicht. Majima ist ein guter Clubleiter, er spielt seine Rolle, doch frei ist er nicht, er kann die Stadt nicht verlassen, er muss tun, was ihm aufgetragen ist und er will nichts mehr als zurück zu seinem Clan, zurück zu seinem Status, er will wieder Yakuza sein. Dafür nimmt er einen Auftragsmord an. Doch als er merkt, wen er da umbringen soll und wer es noch alles auf seine Zielperson abgesehen hat, wird es für ihn ebenso wendungsreich und dramatisch wie für Kiryu in Tokio. Die Story springt munter zwischen beiden Charakteren hin und her. In einem Kapitel spielen wir Kiryu, dann wieder Majima und natürlich sind die Schicksale beider Charaktere miteinander verwoben. Der Clou an Majimas Story ist dann noch, dass der Typ in den anderen Yakuza-Teilen auch auftaucht und zwar als nicht spielbarer Nebencharakter und dass er in diesen Spielen absolut irre ist. In Yakuza Zero erleben wir diese Transformation mit und die ist nicht lustig, sondern eher tragisch. Wir sind jedenfalls im Spielverlauf in Kamurocho oder Sotenbori unterwegs, stets mit einem Ziel im Blick. Ein Informant will befragt, ein mysteriöser Gönner getroffen werden oder wir müssen irgendwo löschen, wo es brennt. Es gibt immer ein klares Ziel. Obendrein können wir jederzeit zahllose Nebensächlichkeiten erledigen, doch Yakuza Zero ist kein Open-World-Walking-Simulator. Und egal wo man ist, früher oder später, passiert das. Wir prügeln uns, denn Yakuza Zero ist wie alle anderen Spiele der Reihe ein Brawler. Im Kern ist es ein Prügelspiel, bei dem wir eine Gegnergruppe nach der anderen vermöbeln. So etwa wie in Double Dragon oder Streets of Rage, nur eben in der Kulisse eines Open-World-Spiels. Und wer jetzt an die Batman-Spiele denkt, also die Arkham-Reihe, der irrt. Weder gibt es einen Fokus auf Konter, noch werden Angriffe der Gegner mit Icons plump kommuniziert. Yakuza Zero ist eher ein altmodisches Prügelspiel. Da wollen Kombos gelernt werden, da muss geblockt ausgewichen werden, da müssen Würfe angesetzt werden, da gibt es eine Spezialenergie, sogenannte Heat, die man aufbauen muss, die uns stärker macht und neue Moves ermöglicht. Da schalten wir nach und nach immer neue Kampfaktionen sowie passive und aktive Fertigkeiten frei. Und hört ihr, wie bei diesen Prügeleien die Kasse klingelt? Geld regiert die Welt im Japan des Jahres 1988 und so spritzt nach schweren Treffern nicht nur Blut, sondern auch Bares aus unseren Widersachern. So verdienen wir mit jedem gewonnenen Kampf mehrere hunderttausend bis mehrere Millionen Yen. Und je spektakulärer wir kämpfen, desto mehr Kohle gibt es. Die Kohle können wir in Geschäften ausgeben, die können wir für Essen oder Getränke bezahlen, das sind die Heil-Items im Spiel, oder für Waffen und Ausrüstung, für Luxusartikel, für Immobilien oder für unsere Kampfskills. Denn die Millionen von Yen, die wir im Spiel scheffeln, die dienen gleichzeitig als Erfahrungspunkte. Mit der Zeit schalten wir außerdem neue Kampfstile für Kiryu und Majima frei. Während Majima etwas später einen Baseballschläger schwingt oder wie ein Breakdancer kämpfen lernt, erlernt Kiryu bald den flotten Rush-Stil oder den Beast-Stil, der ihn automatisch Gegenstände in der Umgebung greifen und auf seine Gegner dreschen lässt. Nettes Detail, jeder Stil hat seinen eigenen Soundtrack und man kann jederzeit wechseln, außer mitten in der Combo. Ah, und wo wir es gerade davon hatten, Gegenstände und Umgebungsobjekte, das sind die Würze im Kampf. Jederzeit kann man etwa ein Fahrrad vom Straßenrand nehmen oder einen Verkehrspylonen und damit auf seine Gegner eindreschen. Und für jedes Objekt, das wir in den Händen halten und für viele Umgebungsobjekte, gibt es spezielle, grandios inszenierte Spezialangriffe, sogenannte Heat Moves. Sobald unser Spezialbalken gefüllt ist, können die mit der Dreieckstaste diese cool inszenierten Szenen auslösen. In denen dreschen wir einen Motorroller über unsere Gegner, werfen sie mit dem Rücken auf Geländer oder machen ihre Köpfe mit Autotüren bekannt. Das ist teils krass gewalttätig, das ist herrlich übertrieben inszeniert, mit tollen Kamerafahrten, mit aufwendigen Animationen, hier steckt das Budget drin. Aber auch wenn da Blut spritzt, wirklich brutal ist es selten, auch wenn wir teils Leuten mit Messern in den Bauch stechen oder, kein spielerischer Höhepunkt, ganz sperrig mit Schusswaffen hantieren, am Ende stehen alle wieder auf. Unsere Widersacher entschuldigen sich und wir ziehen weiter. Diese Kämpfe sind allerdings selten wirklich schwer. Manchmal gibt es aus Storygründen mal vermehrt schwierigere Gegnergruppen, die haben dann mehr Moves, viel Lebensenergie oder sind bewaffnet mit Messern, Baseballschlägern, Tasern oder Schusswaffen. Hier und da gibt es auch Bosskämpfe, doch meist ist eine Prügelei nach deutlich unter einer Minute erledigt. Das Kämpfen geht schnell von der Hand, es ist wild inszeniert und es bietet genügend Abwechslung, Tiefgang und dank der Upgrades auch eine gewisse Progression, um nicht zu langweilen. Und weil man sein Inventar mit Energy Drinks vollpacken kann, liegt auch der schwerste Boss irgendwann keuchend am Boden. Man kann jederzeit ins Inventar gehen, seine Gesundheit oder Spezialenergie wieder aufladen, sofern man diese Items da hat. Das nimmt dem Spiel irgendwo die Herausforderung. Perfektes Balancing ist das alles nicht, aber dafür frustriert das Spiel eigentlich nie. Also ist Yakuza Zero ein Brawler mit japanischer Mafia-Seifenoper-Story und Mini-Open-World. Ah, nicht ganz, da kommen noch ein paar Sachen dazu. Die Spielwelt etwa, also die zwei Stadtviertel, in denen wir unterwegs sind, die mögen zwar echt kompakt sein, aber Gott, sind die lebendig. Passanten laufen in Grüppchen umher, tratschen, torkeln, Angestellte versuchen uns in Restaurants zu locken und hier und da, wie im echten Japan, drücken uns Promoter Packungen mit Papiertaschentüchern in die Hand. Viele Details stimmen dabei einfach. So sieht Japan aus, so sehen die kleinen Gassen, die Läden und Fassaden aus. Das kann man prima auf sich wirken lassen. Da kann man wunderbar umherstromern, die Neon-Reklame bewundern und rätseln, welche Dienstleistungen und Produkte in all den vielen Plakaten angeboten werden. Man kann kleine Sammelaufgaben erledigen, hier und da eine Prügelei auflösen, hier und da eine Gang aufmischen oder einkaufen gehen. Viele Geschäfte haben tatsächlich geöffnet. Supermärkte, Modegeschäfte, Pfandleihhäuser oder Don Quixote. Ein realer Laden in Tokio, vollgeräumt mit allen möglichen Sachen. Fernseher, Instantnudeln, Spielzeuge, Getränke, Tant. Der Laden ist eine Institution, nicht nur in der realen Welt, sondern auch in der Yakuza-Reihe. Er ist seit dem ersten Spiel vertreten. Er war einer der ersten realen Marken, die sich getraut haben, in diesem Spiel mit diesem doch so verruchten Thema, der Yakuza, aufzutauchen. Und zwar inklusive des Don Quixote Songs, der im echten sowie im virtuellen Laden in Dauerschleife läuft. Inzwischen haben sich sehr viel mehr getraut und es gibt hunderte echter Produkte und Marken im Spiel. Meistens in Form von Items, die wir kaufen können, in Form von Werbebannern oder Geschäften. Das ist jetzt nur eine kleine Nuance, aber die macht diese Spiele für mich noch interessanter. Im Detail brilliert Yakuza wieder und wieder. Als jemand, der schon mal in Japan war, erkenne ich da so vieles wieder. Seien es die Geräusche wie das Lärmen der Pachinko-Hallen oder das Geräusch der Ampeln, seien es die Architektur oder einfach das Verhalten der Menschen auf der Straße. Und dieser Effekt ist in den anderen Yakuza-Spielen mit ihren moderneren Settings noch viel ausgeprägter. Jedenfalls, die Spielwelt ist toll und sie zeigt, weniger ist nicht unbedingt schlechter. Ein Spiel braucht keine Welt mit Rekordausmaßen, um Spaß zu machen. Trotz all dieser feinen Details ist das große Ganze jedoch, naja, ganz schön durchwachsen. Zeit für ein paar kritische Worte. Denn so schön einige Teile des Spiels sind, so altbacken, so billig und so sperrig wirken andere Teile. Hochaufgelöste Texturen und Poster teilen sich den Bildschirm mit absolutem Pixelmatsch oder grob modellierten Passanten. Kamera und Animationen sind teils entsetzlich hakelig. Die Spielsysteme wirken vielerorts roh, unbequem, veraltet. Für Menüarbeit drücken wir unnötig oft auf irgendwelche Tasten. Beleuchtung und Effekte wirken teils klasse, teils schrecklich. Unsichtbare Wände versperren uns willkürlich den Weg. Yakuza Zero ist B-Ware und es lässt keinen Zweifel an seinen Wurzeln. Eigentlich ist es ein hochskaliertes PS3-Spiel. Diese Fassung erschien außerhalb Japans nie, aber man sieht es der PC- und PS4-Version an. Das ist Technik von vor 10 Jahren. Wenn überhaupt, denn auch für PS3-Verhältnisse waren die Yakuza-Spiele damals keine Technikoffenbarung. Yakuza ist ein Spiel der Widersprüche. Da steckt so vieles drin, was nicht zueinander passen sollte, aber am Ende passt es. Glaubt mir, da wären etwa die zahlreichen Minispiele, die in Kamurocho und Sotenbori verstreut sind. Wir können jederzeit in eine Sega-Spielhalle gehen und da eins dieser Kranspiele zocken, wo man sich so ein Spielzeug mit so einem Kran angeln muss. Oder wir setzen uns an den Spielautomaten und spielen Space Harrier oder Outrun. Das ist komplett im Spiel eingebaut. Wir können in einer Baseball-Betting-Area unser Geschick probieren. Wir können angeln oder ins Casino gehen. Und naja, teils sind diese Minispiele arg simpel. An einer Stelle kann ich etwa mit Obdachlosen darauf wetten, ob ein Würfelergebnis gerade oder ungerade ist. Oder ich mag etwa Poker im realen Leben und selbstverständlich kann ich im Spiel auch pokern. Neben Blackjack, Roulette und anderen Casino-Games sogar mit mehreren Regeln wie Omaha oder Texas Hold'em. Es ist eine ganz schöne minimale Version von Poker. Sie hat einen lustigen Übersetzungsfehler, denn das Small Blind heißt im Spiel Little Blind. Aber ich habe es länger gespielt, als ich jemals dachte. Und da ist noch so viel mehr. Wir können auf Damenöl-Wrestling wetten. Wir können Billard oder Dart spielen oder eine komplexe Karriere als Modellautorennfahrer beginnen, inklusive eines Crafting-Systems. Hier und da finden wir bessere Batterien, Getriebe, Räder und Motoren. Immer härtere Meisterschaften wollen gewonnen werden. Yakuza Zero bietet uns ständig an, doch die Story für eine Weile zu vergessen und etwas Zeit zu vertrödeln. So bekommen Kiryu und Majima auch jeweils ein umfangreiches Metaspiel aufgedrückt. In Tokio leiten wir als Kiryu eine Immobilienfirma, kaufen dafür Geschäfte ein, investieren in Modernisierungen, heuern Betreuer an und verprügeln hier und da die Konkurrenz. In Osaka leiten wir einen dieser verruchten Kabarettclubs, heuern Damen an, entscheiden über ihr Make-up, Kleidung und Frisuren, coachen die jungen Frauen oder alten Ladies, das Spektrum ist groß und sobald der Laden aufmacht, gilt es der Kundschaft möglichst viel Geld aus der Tasche zu ziehen. Die ein oder andere Runde aufs Haus ist da genauso angebracht wie ein ernstes Wort mit den eigenen Angestellten und natürlich hauen wir auch hier ab und zu der Konkurrenz aufs Maul. Beides sind jedenfalls seltsame Metaspiele, aber profitabel sind sie und sie tragen zu diesem Eindruck bei, dass in Yakuza Zero einfach unglaublich viel drinsteckt. Die Minigames, die Sammelobjekte, die vielen Shops und die beiden Metaspiele verleihen der Spielwelt Charme, Tiefe und Dichte. Sie machen Kamurocho und Sotenbori sympathisch, das Spiel angenehm schrullig. Und apropos schrullig, eine große Säule der Yakuza-Reihe habe ich noch nicht genannt. Die Sub-Stories. 100 optionale kleine Geschichten verteilt im ganzen Spiel. Das sind praktisch Nebenquests, aber vom Ton her oftmals ein krasser Kontrast zum ernsten Ton der Haupthandlung, denn die sind fast alle kompletter Nonsens. Wir helfen etwa einem Jungen, ein Pornoheft zu kaufen, wir erklären einer unerfahrenen Dominatrix die Feinheiten des Sadismus, während Schulkinder zuschauen, wir lernen einen Pilzhändler kennen, der so dubios wirkt, dass seine Kundschaft die falsche Sorte Pilze erwartet. Wir legen uns mit dreisten Rentnerinnen an, wir helfen einem Michael Jackson-Verschnitt beim Moonwalking, wir geben uns für den Freund einer Passantin aus, um ihren Vater zu beruhigen, wir helfen einer Punkband cool zu werden oder wir treffen immer wieder einen perversen Typen namens Mr. Libido, dessen Hüftschwung seinen Namen alle Ehre macht. Dieser Aspekt des Spiels, und das steckt auch in allen anderen Yakuza-Teilen, ist absolut bizarr und faszinierend. Und unterhaltsam. Das ist purer Nonsens. Das ist teils Slapstick, teils surreal, teils hin und wieder verdammt ernst. Aber in der Regel sind das total heitere Blödeleien, formelhafte Nebenaufgaben mit minimalem Produktionsaufwand. Normalerweise ist das so. Diese Melodie spielt und wir lernen den schrägen Charakter XY kennen und erfahren, in welchem Schlamassel er steckt. Das Ganze natürlich in simplen Textboxen. Und dann gibt's irgendwelche Albernheiten, die wir erledigen müssen. Dazu werden dann Standardanimationen abgespielt. Die Kamera, die ist in den guten Cutscenes des Spiels meisterlich geführt, die fängt das alles total hölzern ein. Oftmals werden Animationen synchron abgespielt, was total billig wirkt. Das würde mich eigentlich völlig abtören, wären diese Geschichten nicht so herrlich schrullig. Und so formelhaft wie diese Geschichten beginnen, so formelhaft laufen sie ab. In der Regel gibt es 3 gleichförmige Akte. Wir beantworten etwa 3 Quizfragen, wir verprügeln 3-mal irgendwelche Hooligans oder Betrunkene oder erledigen 3 Botengänge. Das Gameplay dieser Nebenaufgaben ist echt nichts Besonderes. Das kennen wir aus dem Rest des Spiels. Irgendwo hinlaufen, teilweise auf Zeit, mit Leuten reden, Fragen beantworten oder jemanden verprügeln. Das ist echt nichts, aber die Prämisse ist cool. Dass wir also Leute verprügeln, das kennen wir eh, aber dass wir Zombies verprügeln, ja, Zombies, während Miracle Jackson, so nennt er sich, über eine Straße moonwalkt, das hat einfach was. Das ist so bescheuert, dass es schon wieder cool ist und man weiß nie, was man bekommt. Jede Substory ist wie eine kleine Lootbox eigentlich, wie ein Überraschungsei und man freut sich jedes Mal, wenn man über eine stolpert. Und in den allermeisten Fällen wird's am Ende kitschig. Alle Beteiligten haben eine Lektion fürs Leben gelernt. Die Sache mit der Dominatrix etwa lehrt Kiryu, dass jeder anders tickt und manche Leute halt auch sowas mögen, wieso sie verurteilen. Und generell, moralisch ist insbesondere Kiryu wie mit Teflon überzogen. Er ist ein guter Kerl, er hat ein Herz aus Gold, einen unerschütterlichen Sinn für Gerechtigkeit und genau das schlägt die Brücke zwischen dem Blödsinn der albernen Substories und dem Ernst der dramatischen Hauptstory. Eigentlich sollten diese beiden Aspekte überhaupt nicht zueinander passen, wie Wasser und Öl. Aber hier werden sie irgendwie verbunden, emulgiert, weil Kirio ja praktisch ein wandelndes Klischee ist, das halt hervorragend in diese ernste Hauptstory passt, aber genauso in diesen bescheuerten Substories funktioniert. Und das trägt für mich zum Reiz dieser Spiele bei. Das macht sie noch fremdländischer, noch ungewöhnlicher, noch exotischer. Sowas habt ihr zuvor einfach noch nie gespielt. Vieles seht ihr einfach nicht kommen, weil die Entwickler einfach ganz andere Klischees und Gewohnheiten bedienen als westliche Titel. Ein Open-World-Spiel, bei dem man nur zu Fuß unterwegs ist und wo man nicht ständig Leute erschießt, sondern Martial Arts nutzt, um weiterzukommen. Das gibt's einfach nirgends sonst. Selbst die vielen altbackenen Elemente des Spiels, die Menüs aus den 90er Jahren, also wirklich, das ist Game Design aus den 90ern, die teils umständliche Nutzerführung, die teils extrem schwankende Qualität beim Storytelling, vom spektakulären Renderfilmchen bis hin zum statischen Text-Only-Dialogen, das macht für mich den Reiz an diesen Spielen aus. Wären sie gepolished wie eine teure AAA-Produktion eines westlichen Studios, die würden ihren Charme verlieren. Also, Yakuza Zero ist eine ernste japanische Mafia-Seifenoper mit Brawler-Gameplay, mit einem Füllhorn an teils total bekloppten Nebenaufgaben und einer kompakten, offenen Spielwelt voller Minispiele und Ablenkungen. Es ist technisch teils fragwürdig, es wirkt stellenweise verdammt roh und zweckmäßig und altbacken. Es ist also garantiert nicht jedermanns Geschmack. Ihr müsst Prügel-Gameplay mögen, ihr müsst die Geduld und Aufmerksamkeit für die langen Dialoge und die komplexe Story mitbringen und eine gewisse Neugier, mal etwas anderes zu spielen. Aber ich finde, die Yakuza-Reihe ist es wert, gespielt zu werden. Mindestens einmal. Und Yakuza Zero ist nicht nur in Sachen Story ein perfekter Einstieg. Das Spiel ist auch noch einer der besten Teile der Reihe. Umfangreich, unterhaltsam und immer wieder mörderisch spannend. Zumal die PC-Fassung des Spiels zum einen solide portiert und zum anderen für nur 20€ zu haben, ist meiner Meinung nach ein sehr fairer Preis. Allerdings sollte man auch am PC mit Gamepad spielen, das sagt auch das Spiel direkt beim Start. Echte Yakuza benutzen einen Controller. Aber Mann, auch die anderen Teile sind empfehlenswert, wenn auch teils nur auf älterer Hardware spielbar. Das Remake von Yakuza 1, Yakuza Kiwami, das wäre der logische nächste Schritt und auch hier ist ein PC-Port geplant. Später kommt dann noch irgendwann Kiwami 2, ein Remake von Yakuza 2. Die ersten beiden Teile sind damals für die PS2 erschienen und das ist wirklich so veraltet, das will man heute nicht unbedingt spielen. Und wer von euch Lust auf virtuellen Tourismus hat und vielleicht ein wenig Fernweh nach einem Japan-Urlaub spüren will, der ist vielleicht mit Yakuza 6 für die PS4 gut beraten. Das Spiel schließt Kiryu Kazumas Story ab, es basiert auf einer neuen Engine, die nur für die PS4 gemacht wurde und hat damit die schönste Spielwelt. Außerdem spielt er der bekannte Schauspieler Takeshi Kitano mit. Man merkt im Spiel aber auch an, dass da sehr viele Ressourcen in die Technik geflossen sind. Es ist nicht so umfangreich, nicht so rund und vielfältig wie andere Serienvertreter. Ich persönlich mag ja Yakuza 4 beispielsweise sehr gern. Ein famoser, bislang nur für die PS3 erschienener Teil mit gleich 4 Storylines, mit 4 extrem liebenswerten Charakteren, mit denkwürdigen Storyereignissen oder nehmen wir Yakuza 5, ebenso bislang nur für die PS3 erschienen, aber mit einem aberwitzigen Umfang. 5 Hauptcharaktere, 5 Städte, unfassbar. Und wer experimentierfreudig ist, der probiert das äußerst mittelmäßige Machwerk Yakuza Dead Souls aus. Ein 2011 für PS3 erschienener Zombie-Shooter, der den damaligen Zombie-Hype mitgenommen hat, aber offensichtlich weder ein großes Budget noch erfahrene Shooter-Entwickler hatte. Der Grad an Umgebungsrecycling aus den Vorgängern und die Sperrigkeit des Shooter-Systems suchen ihresgleichen. Aber dennoch gibt es auch hier diese coolen Heat-Moves, dennoch erlebt man auch hier absolut absurde Geschichten und mein Gott, es ist kein gutes Spiel, aber es ist in seiner eigenwilligen Form einzigartig. Also wenn ihr es mal für ganz wenig Geld mitnehmen könnt, und ich spreche hier von dem Äquivalent eines Döners, ja, so 3-4€, dann tut euch das doch mal an. Wenn ihr experimentierfreudig seid und wenn ihr Japanisch könnt, dann importiert euch doch einfach mal Yakuza Kenzan oder Yakuza Ishin. Das sind Spin-offs der Reihe, die im feudalen Japan spielen und die niemals außerhalb Nippons erschienen sind. Ihr merkt also, die Yakuza-Reihe hat ein großes Spektrum und ich finde, sie hat wirklich was zu bieten, wenn man weiß, worauf man sich einlässt. wenn man halt auch ein paar Negativpunkte ab kann, wenn man ein paar Schwächen ignorieren und sich durch manche Tiefpunkte durcharbeiten kann. Ich hoffe, ich konnte das in diesem Podcast gut rüberbringen und ich würde mich freuen, wenn hier wirklich der ein oder andere zu dieser Reihe findet und sie genauso zu schätzen lernt wie ich. Und wenn euch das so passiert, wenn ihr zu Yakuza findet, dann muss ich zum Schluss aber auch noch eine Warnung aussprechen. Wenn ihr wirklich Spaß an einem Yakuza-Spiel habt, um Gottes Willen, holt euch im Anschluss nicht sofort das nächste. Denn die unterscheiden sich wirklich nicht allzu sehr. Spielt ihr eines nach dem anderen, dann werden die Formelhaftigkeit, dann werden das Asset Recycling und der immer gleiche Gameplay-Loop dieser Spiele überdeutlich. Dann setzt sich rasch Übersättigung ein. Dann verlieren diese Spiele ihren Reiz. Segas Yakuza ist so spannend, eben weil es fremd, eben weil es anders ist, weil es seinen eigenen schrulligen Weg geht und sich einen Dreck um Genrekonventionen und westliche Spielergewohnheiten schert. Und das wirkt halt am besten, wenn man diese Spiele nur alle Jubeljahre mal zockt. Und deshalb werde auch ich noch eine ganze Weile warten, bis ich mein nächstes Yakuza in die Hand nehme. Wahrscheinlich wird es Teil 6 sein, wenn es mal günstig zu haben ist, weil es da mit einem heruntergekommenen Küstenort nahe Hiroshima einen sehr interessanten Schauplatz gibt. Und weil ich mal wieder mein Japan-Fernweh in Form eines Spiels bedienen muss. Dafür sind mir die 80er in Yakuza Zero einfach nicht zeitgemäß genug. Ich will den aktuellen Ampelsound, den ich vor Ort gehört habe. Aber ach, wenn ich euch in diesem Podcast jedenfalls deutlich gemacht habe, warum ich die Yakuza-Reihe mag und wenn ich euch geholfen habe zu entscheiden, ob ihr sie auch mögen könntet und wenn ich euch am Ende auch noch unterhalten konnte, dann bin ich glücklich, dann hat sich dieses kleine Podcast-Experiment gelohnt. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Sayonara. Noch jemand dran? Cool, denn ganz zum Schluss habe ich noch einen Clip für euch, einen Audioclip, den habe ich rausgesucht, aber der hat irgendwie nicht zum Rest gepasst und jetzt, wo ich ihn gerade liegen sehe, will ich ihn euch doch kurz vorspielen. Hört mal rein und überlegt, was ihr da hört. Des Rätsels Lösung, das sind Schrittgeräusche. 4 Mann laufen da ein bisschen durch die Gegend und das ist eine dieser Eigenheiten von Yakuza, aber auch von vielen anderen japanischen Spielen. Ich weiß nicht, woran das liegt, aber dieser Fetisch für sehr deutliche, sehr präsente Schrittgeräusche, auch wenn das manchmal so seltsam klingt, das ist auch ein Teil dieser Spielereihe. Und das ist mir aufgefallen, ich habe das rausgeschnitten, aber nirgendwo anders untergebracht. Wollt's euch aber zeigen. Und das war's jetzt aber auch wirklich. Sayonara, Leute.